Willkommen bei unserem Podcast Ohren für Senioren.
Wir sind Almut
und Tinke.
In jeder Folge hören wir einem Menschen zu, der auf ein eigenes, langes Leben zurückblickt. Wir möchten zeigen, dass Heimbewohner durchaus noch viel zu sagen haben und dass es sich lohnt, ihnen zuzuhören.
Denn jede Stimme zählt und jedes Leben hat etwas zu erzählen.
Hallo, ich bin Almut, Ergotherapeutin und Altenseelsorgerin mit einem neuen Mikro. Ich hoffe, die Qualität ist jetzt ein bisschen besser. In dieser heutigen Folge ist Frau Fröhlich meine Gesprächspartnerin. Jetzt muss sie gleich lachen, denn Frau Fröhlich ist gar nicht ihr richtiger Name. Sie wollte ein bisschen anonym bleiben, was ja auch völlig in Ordnung ist. Das Internet ist eine große Sache und nicht jeder möchte mit Namen und Adresse dort auftauchen. Und sie meinte, Frau Fröhlich ist doch schön, das passt zu mir. Das tut es auch. Ich höre ihr sehr gern zu, denn meine heutige Gesprächspartnerin kann eloquent erzählen, ist so feinfühlig und außerdem hat sie einfach ein sonniges Gemüt.
Wunderbar, ich danke für das Kompliment.
Ich erinnere mich noch ganz genau, als Sie hier angekommen sind, vor ungefähr 2,5 Jahren sind Sie in dieses Heim gezogen.
Im Oktober 22 genau. Ja, zog ich hier ein.
Und damals hatten Sie so gelbe Sachen an, ich glaube auch einen gelben Schal und Ihre Haare sind, können ruhig laut sein, Ihre Haare sind auch so ein bisschen sonnig. Ja, das ist von der Farbe her.
Aber ein bisschen mit Farbe gesund.
Und ich weiß es eben noch, als wir uns begegnet sind, war es irgendwie so ein dunkler Tag und viele Leute hatten schlechte Laune und da standen sie strahlend in ihrer Tür und ich dachte, jetzt geht ja die Sonne auf.
Das ist ja reizend. Also ich kann mich jetzt zwar an das Geschehen erinnern, dass meine Tochter mich hierher gebracht hat. Aber wer mich nun empfing in der Halle unten oder wem ich begegnet bin, das kann ich leider gar nicht mehr zurückverfolgen.
Das war auch bestimmt sehr aufregend.
Das war ein bisschen aufregend, obwohl wir uns ja vorher komplett verstanden haben, dass ich hierher möchte,
ja.
Weil wir es so gut fanden mit allen Dingen, die wir vorher recherchiert hatten und es unter christlicher Führung steht. Das war für uns so wichtig, dass wir dachten, das ist was ganz Reelles und Solides und da kann man sich in die Hände begeben, um dort zu leben für den Rest des Lebens.
Und ist das auch so jetzt aus jetzt der
immer
heutigen
noch,
Perspektive?
Immer noch. Das ist jetzt im dritten Jahr und ich habe nicht einen Tag bereut, beziehungsweise es nicht gut gefunden.
Okay.
Ja, wirklich.
Und dieses, dass die Sonne aufgegangen ist, ja, das fand ich, blieb auch die ganze Zeit über so. Obwohl Sie ja auch eine schwere Erkrankung haben.
Ja.
Und daher fasziniert mich das ganz doll, wie es jemand eben schafft, trotz und so vieler Rückschläge und auch manchmal echt einer schwierigen körperlichen Verfassung, trotzdem so fröhlich zu sein, Frau Fröhlich, und
weil ich immer daran denke, dass ich ja Hilfe bekomme, weil die meisten Betreuer sind Fachkräfte im Bereich Krankenschwester. Und darum beruhigt mich das zu wissen, wenn es mir jetzt plötzlich schlecht geht, da darf ich um Hilfe bitten. Und man weiß eine Lösung. Entweder ins Krankenhaus oder wir geben Ihnen hier eine Medizin, die wir verantworten können, die man Ihnen verabreichen darf.
Das macht Sie ruhiger, also, ne?
Das beruhigt mich, ja. Und das ist ja auch komplett schon so geschehen. Da war allerdings diese ganz geniale Schwester Anna noch hier, an der ja fast eine Ärztin verloren gegangen ist. Das war meine ganze Stütze hier im Haus, weil sie hat mich wirklich zweimal gerettet, als es mir so schlecht ging.
Ja.
Und hat einmal den Krankenwagen bestellt, da war es sehr schlimm mit mir. Und einmal hat sie mir von sich aus auch eine Medizin verabreicht, was mir auch komplett geholfen hat. Leider ist ja manchmal im Bereich der Bewohner immer mit negativer Kritik mit den Worten hier zu hören. Ungerecht negativ, wenn es auch gut ist, wird trotzdem irgendwie negativ kritisiert. Und da habe ich sogar den Mut gehabt im Anfang, als ich hier war, als dieses ganz ordinäre Wort kam. Welche Sau bringt mir eigentlich mal meinen Rollator? Dass ich aufstand und sagte, also das ist unmöglich, denn unsere Betreuer sind keine Säue, sondern das sind ganz tüchtige Menschen, die Tag und Nacht für uns arbeiten.
Natürlich gibt es auch viele Heimbewohner, die ein wenig verbittert sind oder eben nicht so gut mit schwierigen Situationen zurechtkommen, wie Sie das jetzt auch schaffen. In diesem Podcast hören wir logischerweise eher die offeneren Bewohnerinnen und Bewohner, die positiver auf die Dinge schauen, denn andere hätten da jetzt auch keine Lust mitzumachen. Insofern ist das Bild vielleicht auch nicht ganz realistisch, was wir da... Auf jeden Fall haben Sie natürlich recht, dass so eine Gemeinschaft hier irgendwo auch eine Zwangsgemeinschaft ist. Man kommt mit vielen Menschen zusammen.
Ja.
Durch Zufälle,
natürlich,
wie Sie hier hereingewürfelt werden.
Würde ich gerade sagen, das ist eben die Vielfalt der Menschheit, die überall mal zusammenkommt. Ja. Und da kann man sich nicht aussuchen, welcher Charakter der Mensch gerade hat.
Richtig. Nicht? Und so findet man dann halt die... mit
denen man doch ein bisschen sympathisieren kann.
Ja. Und das ist Ihnen ja auch gelungen.
Ja, genau.
Jetzt frage ich mal, Frau Fröhlich, warum haben Sie sich denn den Namen Frau Fröhlich ausgesucht? Das fiel Ihnen ja so spontan ein.
Ich habe an das schöne Lied gedacht, Geh aus, mein Herz, und suche Freud, das sowohl zu meiner Konfirmation mein Wunsch war, dass wir das gesungen haben, zur Hochzeit und auch jetzt auch noch zu Annas Hochzeit, meiner ältesten Enkeltochter.
Das bedeutet Ihnen viel,
das Lied? Das bedeutet mir viel, ja. Weil es die Natur umschreibt mit der Schönheit der Blüten und dem Duft und den herrlichen Bäumen und alles von Gott geschaffen. Und ich glaube an eine höhere Macht und denke immer, das ist uns geschenkt worden, dass wir diese schöne Natur haben und darin leben dürfen, die kein, wie soll man sagen, auf keinem anderen Planeten es möglich wäre, als auf der Erde.
Das Lied passt wirklich gut zu Ihnen. Als Sie das jetzt angesprochen haben, dachte ich, das könnte auch so ein Lebensmotto sein bei Ihnen, denn Sie suchen immer die Freude, Sie finden sie auch.
Ja, das ist, das Sprichwort sagt ja, schick ein Lächeln in die Welt und es kommt zu dir zurück. Und das habe ich mir wirklich gemerkt, weil ich dachte, scheinbar, wenn ich jemanden anlächele, dann macht er nicht so, sondern
guckt nicht grimmig,
guckt zumindest normal oder auch ein bisschen lächelnd. Ich habe einfach kein unfreundliches Gesicht. Und wenn die Menschen mich anschauen auf dem Bürgersteig, kommen sie ja entgegen. Ja, ein bisschen nett.
Dann lächeln sie auch zurück, ja, das glaube ich.
So ja, also das ist ja alles ein bisschen seltsam, aber...
ja. Was sind das denn für Freuden, die man im hohen Alter, wenn man auch nicht mehr ganz gesund ist, in einem Pflegeheim oder überhaupt am Leben finden kann?
Ja, das ist erstens dieses Wohlfühlen, das ich von Anfang an hatte, als ich hier einzog, und dann das Einrichten des Zimmers, was meine Kinder mit Liebe machten, obwohl es ja sehr bescheiden ist mit diesen wenigen Regalen und meinem eigenen Schrank oder dem Schrank von meinen Großeltern, der 120 Jahre alt ist, dem kleinen Schreibtisch, der auf dem Boden stand und völlig verschmutzt war. Der wurde restauriert von einem sehr tüchtigen Menschen. Und das ist eben meine kleine Heimat, die geblieben ist, als ich hier einzog. Die Stehlampe auch noch und das alles. Und es ist ja im Grunde nur das Bett, was zum Haus gehört. Richtig. Alles andere ist ja meine Heimat.
Sie haben ein Stück zu Hause mitgenommen.
Ja, genau. Und dann meine große Weltkarte, weil ich als Hobby auch so ein bisschen die Geografie liebe. Und wenn ich im Bett liege, kann ich sogar sehen, wenn die Nachrichten gehört werden von mir, welches Land ist jetzt gemeint, in dem gerade wieder entweder Erfreuliches geschieht oder Krieg stattfindet.
Ja. Auf jeden Fall können Sie vom Bett aus die ganze Welt sehen.
Ja, das noch besser ausgedrückt.
Sie sind bestimmt auch viel gereist.
Ja.
Was würden Sie denn jemandem sagen, der noch nicht so viel rumgekommen ist? Wo muss man unbedingt hin?
Ach, das ist mein ganzer Traum, die Stadt Verona. Wir sind also 6 Jahre lang in unseren besten Zeiten, mein Mann und ich, nach Verona gereist, im Jahresurlaub meines Mannes. Das war im Sommer. Finden dort die Festspiele statt, in der großen Arena, und haben dann jeweils immer eine andere Oper angehört. Ja. Also Aida war allerdings 2-mal dabei. Dann gab es noch Nabucco, weil die Italiener sind ja sehr mit Durchhaltevermögen gesegnet, die dann also trotz anhaltendem Regen ihre Oper weiterspielten. Die Harfen wurden schnell ins Trockene gebracht. Alle anderen hatten wie bei Nabucco ihre Kapuzenjacken an und haben dann auf dem überdachten Terrain der Bühne weiter Musik gemacht, und die Schauspieler waren auch dort und wir konnten es bis zum Ende verfolgen. Wir selber waren zwar durchnass, aber das spielte keine Rolle. Die Musik hat uns einfach glücklich gemacht.
Ja, das waren Ihre schönsten Urlaubsreisen.
Ja, das waren die schönsten Urlaube, muss ich wirklich sagen. Allerdings sind wir auch nach Frankreich gereist, an die Küste, Atlantikküste, nach Bordeaux. Mhm. Mein Mann war ein Liebhaber von Austern, die ich aber nicht ausstehen konnte zu essen. Aber dafür habe ich etwas anderes gefunden. Oliven habe ich kennengelernt und natürlich die Landschaft. Und abends ja die Gemütlichkeit in einer Taverne mit einem Gläschen Rotwein. Das geht ja nicht mehr wegen der Medikamente. Aber wir freuen uns ja trotzdem des Lebens, wenn wir auch heute wieder Karten spielen. Steht zwar der Martini auf dem Tisch, weil meine Bekannten möchten ja gerne ein Aperitif, aber das ist ja erträglich, weil man es ja noch verdünnen kann mit Tonic Water.
Frau Matusch hat auch schon in ihrer Folge berichtet vom Kartenspielen, wie wichtig und schön das ist.
Ja, das ist natürlich der größte Inhalt jetzt meines Lebens, weil die Bekanntschaft von Herrn Dahm, muss ich sagen, und auch von Frau Matusch, das hat mir eine Erfüllung gebracht. Menschen, die mir sehr sympathisch sind und mit denen ich mich auch ohne Worte gut verstehe. Mhm. Kann man das sagen?
Das kann man, glaube ich, sehr gut sagen. Wir kennen alle Menschen, mit denen wir uns ohne Worte gut verstehen.
Ja, und wir haben nicht nur lapidare Gespräche, sondern wirklich inhaltsvolle Gespräche über Geschichte, Politik, über Musik, über Literatur. Wir können über alles sprechen. Auch. Das ist ein Geschenk, ja. Was ich nie erwartet habe. Das selbst sagte Herr Dahm auch, das hätte ich ja nie erwartet, dass ich mit 70 noch so eine schöne Bekanntschaft mache.
Das macht, glaube ich, auch Hoffnung, ne? Dass noch nicht alles fertig sein muss im Leben, sondern dass immer neue Überraschungen, auch gute Überraschungen kommen können.
Ja, und da macht auch der Altersunterschied gar nichts aus. Wir sind ja 20 Jahre auseinander. Ich bin gerade 90 geworden und ja, wir merken das gar nicht, dass das ein Altersunterschied ist.
Ja, toll.
Weil eben von der Jugend hat sich manches auch überschnitten. Und daher haben wir so viel Übereinstimmungen, weil wenn wir sagen, das kennen wir, das kennen wir, das, oh ja, da war ich auch schon und da haben wir so viel erlebt, ist das immer so ein Wortspiel. Das ist irgendwie toll.
Sie sind ziemlich weit weg von hier aufgewachsen.
Ja.
Wollen wir einmal kurz in die Kindheit gucken, wie war das damals? Oder so in groben Zügen.
Also es ist 800 Kilometer von hier, also Nähe Düsseldorf. Dort ist ein in der großen Einsamkeit gelegener Bauernhof. Und dort wurde ich geboren. Meine Eltern waren Bauern, die nicht belesen waren, aber auch gerade ihre, nannte man früher, 8 Jahre Volksschule besucht haben. Mhm. Aber die Arbeit des Bauern also komplett und gut verrichtet haben. Und daher auch einen guten Lebensunterhalt, weil ja die Ernte gut war, wenn man den Samen gut in die Erde bringt und auch weiß, worum es sich handelt, dass er wachsen kann. Und was Dünger betrifft und Unkraut jäten und so weiter, sodass es alles ein gutes Einkommen ergab, eben dass man auch noch Milch verkaufte und Eier und ja, geborene Kälber und junge Fohlen. Es wurde dann alles weitergereicht oder weiterverkauft, wenn man das nicht gerade selber behalten möchte. Aber es musste ja auch für Lebensunterhalt gesorgt werden, weil es gibt ja nicht den Beruf wie Bürokauffrau oder so etwas auf dem Lande, sondern als Bauer muss man sich anders den Unterhalt erarbeiten.
Und ich finde auch, obwohl die Menschen nicht belesen waren, hatten sie ja ein unglaubliches Wissen.
Das hatte ich jetzt versäumt zu sagen. Also das Wissen war wirklich unglaublich, weil das bezog sich aber allerdings nur auf die Landwirtschaft. Ich kann mich erinnern, dass mein Vater eine Gabe hatte, wenn ein Pferd bald fohlen sollte. Und dann musste man im Grunde, wenn nichts schief gehen soll, in der Nacht bei dem Pferd bleiben.
Ja.
Und dann ging er aber abends, bevor wir schlafen gingen, in die Box und fühlte oben auf die Wirbelsäule.
Ja.
So vom Hals an bis hinten zum großen Hinterteil und konnte genau fühlen, wie weit das Fohlen schon vorgedrungen war, um dann bald geboren zu werden. Er sagte, nein, diese Nacht können wir noch durchschlafen, das wird wohl morgen in der Frühe erst kommen.
Und dann hatte er auch recht.
Ja, und dann hatte er recht. Und es war sogar so, dass die Stute wirklich das alleine machen wollte, ohne dass da jemand ein Zuschauer...
Ja, versteht man Zuschauer. Auch
nur. Ja, und dann, als sie morgens um 6 oder 7 kam, da war es geboren.
Ja.
Turnte das schon rum in der Box. Das war so entzückend, ja. Und die wissen auch sofort, wo es was zu trinken gibt bei der Mutter. Und das ist alles ein wunderbares Geschenk der Natur.
Das ja, vielleicht ist das so die Prägung, die sie hatten, ne? Weil dass sie auch dadurch diese Nähe zur Natur entwickelt haben, weil sie einfach mittendrin aufgewachsen sind.
Ja, das ist es. Allerdings, was mich nie also erfreut hat, das war... Weil ja geschlachtet wurde, Schweine und auch Kälber. Und da bin ich immer ausgerissen. Also das konnte ich nicht ertragen.
Ja,
ja, ich glaub, das ist eben so. Aber das ist ja das Leben. Und da kann ich ja heute deshalb gar kein Fleisch essen, weil ich immer daran denke, dass die Tiere dann auf dem Tisch landen. Ja, das ist komisch, aber es ist so.
Aber das war Ihnen eben als Kind auch bewusst. Das ist ja vielen Kindern heute nicht so unmittelbar bewusst, weil sie es ja gar nicht mitbekommen.
Ja,
ne?
Und wie man auch bei vielen meiner bekannten Bauernkinder es gemacht hat, dass man sagte zu der Tochter oder dem kleineren Sohn noch, schlachte mal eben den Hahn.
Ja. Ach.
Oder das Huhn. Wir müssen ja heute Mittag oder morgen haben wir ja Eintopf, müssen wir das ja kochen. Das habe ich nicht einmal in meinem Leben gekonnt.
Haben die Eltern das auch gefragt?
Ja, aber die wussten, dass ich ihr Nein sage, von Anfang an, als Kleines schon. Weil ich immer weggelaufen bin, wenn Schlachttag war. Ja.
Das ist schon ganz schön schrecklich.
Das ist so furchtbar.
Also, dass man einem Kind auch diese Aufgabe übergibt.
Eben, und das war ja vielfach so. Aber manche haben sich auch nichts draus gemacht, nicht?
Ja.
So deftige Bauernjungen, die kräftig waren und ja, die haben das angefasst und dann noch vielleicht den Bruder gerufen, komm, hilf mir mal. Für mich war das also unerträglich.
Das war so die unschöne Seite. Und was waren noch die schönen Seiten?
War die Natur, dass gerne auch Freundinnen und Freunde zu mir kamen, ja. Dass wir dann eine schöne kleine Kaffeetafel, wie das so unter Jugendlichen ist, gemacht haben oder spazieren gingen. Der Wald grenzte ja sofort an unser Grundstück und dann sind wir gewandert und haben irgendwo im entlegenen kleinen Gasthaus Einkehr gehalten und ein bisschen was gefuttert und dann wieder nach Hause. Ja, und an das Lesen bin ich eigentlich herangekommen durch das Gymnasium. Weil wir ja mehrere fantastische Lehrer hatten, alle promoviert, sowohl der Lateinlehrer wie auch die Deutschlehrerin und Musik, die waren alle hoch begabt oder wie soll ich sagen, also
begeisterte
Lehrer, die uns das so nahe gebracht haben, dass wir einfach nicht anders konnten, als begeistert zu sein. Es hieß auch neusprachliches Gymnasium und der Direktor war wirklich sehr für Modernität. Also er hat uns dann auch eine Operette aufführen lassen, also im Zuge des Musikunterrichtes. Es hieß der Bettelstudent.
Mhm.
Und das war ja so entzückend, wenn man dann mit einem Klassenkameraden singen muss. Und ich setze den Fall, es gäbe andere schöne Frauen und du würdest dann nach ihnen schauen. Und das mit dem Klassenkameraden, also wir haben uns dann nachher immer also amüsiert bis zum Schluss. Aber das war einfach so, wir haben das aufgeführt.
Mhm. Und dadurch sind sie also zum Lesen gekommen, einfach durch die Schule. Denn
durch die Schule,
zu
muss
Hause
ich sagen.
Hatten sie wahrscheinlich kaum Bücher, oder?
Ich war ja die Einzige, die überhaupt im großen Umkreis von 20 Kilometern mit meinem Wunsch, zur anderen Schule zu gehen, die Einzige war.
Ja.
Und meine Mutter war auch die Einzige, die mich unterstützt hat.
Okay.
Alle anderen haben gesagt, oh, da kommt die höhere Schülerin. Ja, die haben mich alle, irgendwie sagt man, ausgelacht. Aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen.
Das war für Sie klar, dass Sie das wollen, obwohl Sie damit
das
aus einer Rolle fielen.
Ja, ich fiel aus der Rolle. Mhm. Ich musste zwar auch 6 Kilometer immer also mit dem Fahrrad fahren. Ne?
Mhm.
Habe ich auch gemacht bei Wind und Wetter. Aber das hat mir gefallen.
Ja. Wie schön, dass Ihre Mutter Sie unterstützt hat, denn sonst wäre es vielleicht auch gar nichts geworden.
Ja, wenn meine Mutter dieselbe Ansicht gehabt hätte wie Vater und Onkel und Brüder, was wäre dann aus mir geworden, habe ich mich oft gefragt. Ja, was wäre das? Ich weiß es gar nicht, obwohl ich ja immer innerlich das Bedürfnis hatte, rauszukommen aus der Enge. Dass die Verwandten überhaupt nicht mehr Interesse hatten als nur auf dem Hof. Keine Note, kein Buch, kein... Also gar nichts. Und deshalb frage ich mich immer, wie konnte ich das Glück haben, da hineinzukommen in die Liebe dieser anderen Bereiche.
Ja.
Musik, Literatur und ja.
Und da kennen Sie sich ja super aus. Ich wollte am Anfang noch sagen, dass dieses Zimmer wirklich voller Bücher steckt. Und das ist ja auch nur ein Bruchteil wahrscheinlich Ihrer Bücher.
600 hatte ich, aber konnte ich ja nicht mitnehmen. Aber die sind jetzt gut untergebracht bei meiner Tochter. Der Enkel, den hatte ich dann gebeten, weil er auch ein belesener Junge ist, mit mir die Bücher zu sortieren. Er hatte 3 Umzugskisten mitgebracht, vorsorglich. Weil er sich selber wahrscheinlich schon Gedanken gemacht hat, wie machen wir das? Ich sage, wie hast du dir das denn gedacht? Ja, eine Kiste ist, was bei Mama bleibt, also bei meiner Tochter.
Mhm.
Eine Kiste, die du mitnimmst und eine Kiste, die du los oder nicht mehr geliebt aussortierst und die bringen wir ins Antiquariat.
Ja.
Ja.
Und das hat geklappt?
Und das hat geklappt. Das hat wunderbar geklappt.
Wir haben uns ja auch schon oft über das Lesen unterhalten. Ich lese ja auch sehr gern und stelle mir gerade vor, ich müsste mich von etlichen Büchern trennen. Wie haben Sie das gemacht?
So, dass wir einmal als erstes die klassischen Schriftsteller genommen haben, dass ich dann immer nur wenige davon nahm und die anderen zur Tochter gab. Oder eben, was auch vielleicht ein bisschen leichtere Literatur war oder zum Beispiel da oben Tête-à-Tête oder was ich im Laufe des Lebens auch gut fand, Gedichte von Ringelnatz. Das ist alles so lustig und dann habe ich noch einen weiteren Gedichtband von unserem früheren Bundespräsidenten Carsten. Der hat Gedichte gesammelt. Und ja, das war dann auch ein Lieblings. Oder diese unten Harper Lee.
Oh ja, das habe ich auch.
Das erste heißt, wer die Nachtigall stört. Und da war ich dermaßen begeistert. Ich denke, also das ist ja ein wunderbarer Roman mit diesem Rechtsanwalt. Und da gab es ja dann noch ein zweites, ich gehe hin und stelle einen Wächter. Da ist seine Tochter, diese 12-Jährige vom ersten Band, ist dann erwachsen und schreibt dann weiter. Ja, in dieser Art habe ich das dann entschieden. Was lesen wir denn noch?
finde, Bücher können ja auch sein wie Freunde, dass man sie
Habe
zu
ich
bestimmten
immer gesagt.
Zeiten
Bücher
wieder liest.
Bücher sind meine Freunde. Deshalb kann ich ja nicht eins in die Mülltonne werfen. Überhaupt nicht. Also zum Beispiel Audrey Hepburn ist ja nun eine bekannte Schauspielerin. Und von der habe ich natürlich jetzt einige Bände. Mhm. Weil da die Söhne haben das herausgegeben und von ihrer Mutter alles beschrieben. Und ich finde das wieder, wie sie in ihren Filmen auftritt. Und also, ja, wie soll ich das erklären? Dass man beim zweiten Mal, wenn man ein Buch liest, wieder was Neues entdeckt. Was man vorher, also überlesen hat vielleicht, ja.
Sie tauchen so richtig ein in die Welt der Bücher. Sie hatten damals auch den Gesang der Flusskrebse gelesen und mir empfohlen. Habe ich dann auch mir gekauft und jetzt ist es das Lieblingsbuch meiner Tochter.
Nein, es ist ja so ein bisschen krimihaft.
Ja, aber auch so schön geschrieben.
Ja, aber wirklich,
Natur.
Das war so wunderbar, dass meine Tochter mir das geschenkt hatte. Und also ich war begeistert. Nun habe ich dann immer mal wieder gesucht, weil ich auch in die Buchhaltung ging, haben sie noch was Ähnliches wie dieses, Flusskrebse und so weiter. Ja, nun hat sie mir dann empfohlen, der Gesang der Seeschwalben.
Klingt sehr ähnlich.
Aber das ist ja Sylt. Das handelt sich ja einfach um eine Familiengeschichte, die auf Sylt stattfindet. Großmutter, Mutter und Kind. Mhm. Aber auch sehr nett, ja.
Okay.
Aber nicht zu vergleichen mit den Flusskrebsen.
Haben Sie denn ein Lieblingsbuch?
Ja, ein Lieblingsbuch ist, glaube ich, Wer die Nachtigall stört.
Ja.
Ja.
Das ist auch ein tolles Buch.
Ein ganz tolles Buch, ja. Also, weil so viele Figuren auch erscheinen und so beschrieben werden, also wie ich das nie in Worte fassen könnte. Ich hatte das alles vor Augen, wie die ganze Landschaft dort aussah und denke ich, wenn man das in Worte fassen kann, sind das für geniale Menschen, also die das schreiben.
Und ich staune immer, dass sie so alleine in diese Welt hineingefunden haben. Bei mir war es so, dass meine Mutter mir immer ganz viele Bücher empfohlen hat, weil sie sehr, sehr viel liest. Ja. Und dann wächst man damit auf.
Da wächst
und
man da hinein.
Genau, das alles so alleine zu entdecken, das
also
ist
das muss
was
ich
ganz
auch
anderes.
Sagen. Also, ja. Also wenn ich denke, wie auch dieser Proust beschrieben hat, wie der Junge sich immer gesehnt hat nach einem Kuss seiner Mutter. Also sie war ja immer im Salon und Grand Dame und wusste mit ihren Gästen gut umzugehen, aber ihrem kleinen Sohn beim Gute-Nacht einen Gute-Nacht-Kuss zu geben, bevor er die Treppe hochging, das vergaß sie immer. Und dann hat er ja später das immer erzählt und erinnerte sich daran, durch den Duft von Madeleine, dass seine Mama ihm ja nie einen Kuss gegeben hat, weil sie vergessen hat. Also,
sie fühlen so richtig mit.
Mein Vater war ja ein ganz solider Bauer, der könnte das nicht so umarmen und küssen. Aber der war so lieb. Der hat immer was mitgebracht, als meine Tochter geboren wurde. Immer kleine Spielzeuge mitgebracht. Und aber dass er sie mal gestreichelt hätte oder aber er hat auch mal reingeguckt in das Bettchen, aber immer mit Distanz.
Ein bisschen Distanz.
Ja.
Was ja früher auch nicht so ungewöhnlich war. Er hat das eben auf
er
eine andere
nicht
Weise
gelernt. Ja, aber er muss es doch zeigen, indem er ihr was mitgebracht hat.
Genau, das
hat.
War diese andere Art, das zu zeigen.
Ja, und das habe ich auch so verstanden. Also und hoch anerkannt, ja. Aber so sind die Menschen unterschiedlich, die Generationen begleiten.
Ja, und jeder ist Kind seiner Zeit.
Ja, natürlich, so kann man das sagen.
Heutzutage ist ja das Buch an sich gar nicht mehr so das Medium, was im Fokus steht. Was würden Sie denn sagen? Warum sollte man lesen? Was ist das Besondere?
Ja, ich habe da auch einem Gespräch zugehört im Fernsehen, dass junge Leute eben diese Frage gestellt bekamen. Und da hieß es, ja, wir haben zwar unsere digitalen Geräte und untereinander machen wir ja auch dann Gespräche, aber meine Bücher würde ich ja nie entbehren wollen. Und da habe ich gedacht, aha, es ist doch noch was zu retten bei der Jugend.
Es bleibt
Weil
also.
Es bleibt, das Buch bleibt und es wird auch nie verloren gehen. Und so war auch die Ansicht dieser Jugendlichen, die sich dort getroffen hatten. Das hat mich sehr erfreut.
Ja. Und für Sie selbst, was würden Sie sagen, was ist das Besondere am Lesen oder was das Schöne?
Ja, das ist einfach so, wenn ich jetzt unter einem alten Baum sitze in der herrlichen Natur oder auch hier in meinem Zimmer, ich bin einfach in einer anderen Welt, weil ich mich nicht ablenken lasse, sondern dem Inhalt folge und eben weiß, wie die Figuren jetzt weiter sich entwickeln oder was sie, wie sie handeln. Und da bin ich in dieser Welt dieser Figuren. Und wache manchmal auf im schriebenen Sinne und bin dann wieder hier in diesem Zimmer oder unten im Innenhof.
Ja, und manchmal wollen Sie dann auch ganz schnell weiterlesen, weil Sie wissen müssen, wie es weitergeht.
Ja, das ist natürlich auch manchmal sehr spannend.
Ja.
Und das macht die Freude aus, dass man dann wissen möchte, wie geht es denn weiter. Was ja eine nicht gute Tugend ist, dass ich dann manchmal die letzten Seiten zuerst lese. Und dann denke ich, ach, dann bin ich irgendwie doch beruhigt, dass ich weiß, wie es zu Ende geht. Mhm. Und dann lese ich auch in Ruhe weiter und überschlage auch keine Seite.
Erstmal ein bisschen entspannter das Ganze.
Ja, ja.
Schön.
Dieses Lieblingsbuch, also war ja nun Frühstück bei Proust, deshalb kam ich darauf zu sprechen. Ja, ist mein Lieblingsbuch, weil die Großmutter eine wirklich einfache Bergbäuerin auch die Liebe zu Büchern entdeckt hat. Durch Umstände, dass sie irgendwie auf ein Buch getroffen ist, was sie als erstes las. Und dann hat sie sich immer weiter vorgearbeitet in die Weltliteratur. Und hat beim Kühehüten oder Tierehüten auf der Alm hat sie dann zwar immer die Bibel mitgenommen, die ja erlaubt ist, die sollte man ja auch lesen, die Bibel, und hat aber ein Buch nach dem anderen der Weltliteratur in diese aufgeschlagene Bibel hineingelegt und hat dann sich vorgelesen in der Weltliteratur, dass sie nachher so eine belesene Frau war und eine Enkelin hatte, die dann Journalistin wurde und dann konnte sie ihr noch helfen, den Roman, den die Journalistin nun auf den Markt bringen wollte und an einen Verleger schicken, dass sie die Großmutter mit passenden Worten den Roman ihrer Enkelin so empfohlen hat, dass der Verleger gar nicht mehr konnte, nicht anders konnte, als ihn aufzunehmen. Mhm.
Und diese Großmutter war also auch eine ganz einfache Frau im Grunde vom Lande.
Ganz einfach vom Lande, aber sie hat sich da hineingearbeitet in die Bücherwelt und war nachher ein Vorbild für die Enkeltochter, die ja als Journalistin mit der Sprache umgehen kann. Mhm. Aber die Großmutter hat ihr dann als Lektorin gedient, also geholfen, zu sagen, liebe Jade, dort musst du noch mal den Satz ändern oder du musst es deutlicher schreiben, damit der Leser weiß, was du meinst. Mhm. Und so ging das durch das ganze Buch und die Enkeltochter hat natürlich einen Preis gewonnen nachher, dadurch die Großmutter das noch mal alles gelesen hat.
Schön.
Also, ja.
Und warum musste sie das hinter der Bibel verstecken, das eigentliche Buch?
Ja, weil Lesen war also nur was für faule Leute. Mhm. Also das ging gar nicht. Also Lesen war so verpönt in diesem Jahrhundert. Das war ja 1890, glaube ich, darum handelt es sich. Und ja, da war das absolut undenkbar. Und dann für eine Bauersfrau, also gehört sich nicht, genau. Gehört sich nicht, ja. So war das.
So ändern sich die Zeiten. Heute freut man sich, wenn jemand liest,
das
oder?
Das anders ist heute.
Ja.
Ja.
Ach schön, Sie haben ja schon so viel erzählt. Gut, jetzt können wir nochmal nach den Ratschlägen
Also ich fragen. Würde meinen Spruch dann nochmal wiederholen. Ich schicke ein Lächeln in die Welt und das Lächeln kommt zurück. Das symbolisiert eigentlich alles. Da kann man den Familienverbund mit beschreiben, indem man immer lieb ist zu den eigenen Kindern und sie in der Liebe aufwachsen. Sie können nachher nicht anders als auch selbst lieb zu sein und sowohl innerhalb der Familie als auch zu Mitmenschen. Und das erleichtert das Leben. Man hat wenig Komplikationen oder Boshaftigkeiten zu erfahren, weil man ja durch diese Freundlichkeit irgendwie geschützt ist, also wie eine Mauer, in die ja also Boshaftigkeit gar nicht hindurchdringen kann.
Wunderbar.
Ich kann es nur so beschreiben, weil das vielleicht also einen Kreis ergibt oder den Kreis schließt.
Das schließt ganz großartig den Kreis, so ja. Wie wir am Anfang erzählt haben von dieser Sonne, die aufgeht. Und so schließt das jetzt den Kreis.
Ist das so?
Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie mit mir hier heute erzählt haben.
Ja, das hat mich jetzt wirklich mit Freude erfüllt. Ich habe, glaube ich, ganz viel mitgenommen, auch jetzt, also in dem, dass wir das hier gemacht haben.
Ja,
also,
was nochmal ich, selber reflektiert.
Was ich nicht wusste, ja, dass einem das auch beglücken kann.